ich darf nicht von mir ausgehen. Ich glaube, das ist der Kernpunkt bei jetzt nicht nur dieser Debatte mit der Frage nach der Herkunft, sondern einfach ganz häufig bei Diskriminierungserfahrungen, dass, ich sag mal, wir, ja, in Anführungszeichen wir als jetzt weiße Mehrheitsgesellschaft in diesem Land, halt viel zu häufig einfach von uns ausgehen und sagen, ja, ich habe das doch gar nicht böse gemeint oder mich stört das doch nicht, wenn jemand von woanders herkommt oder schwul ist oder was weiß ich. Ja, aber was wir dabei, und das mag ja sogar stimmen, aber was wir dabei halt häufig ausblenden, ist, wie kommt es denn bei der anderen Person an? Ja, was macht es mit ihr? Und das ist, glaube ich, so, das war für mich so ein ganz wesentlicher Twist im Denkprozess.
Hi, hier spricht Jonathan, euer Host von den Gesprächen von morgen. Und wir haben heute noch eine letzte Episode für euch vorbereitet, bevor wir im August, das hatte ich bereits angekündigt, in eine kleine Sommerpause eintauchen, sind dann im September wieder für euch da und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback zu den letzten Episoden gebt und vor allen Dingen auch Wünsche äußert bezüglich Themen und Gesprächspartnerinnen für den Herbst. Kommt da einfach auf uns zu, freuen uns immer von euch zu hören. Und ihr werdet es mitbekommen haben, in den letzten Wochen hatten wir schon einen ziemlichen Fokus auf das Thema rund um Diversity, Inclusion, Belonging, haben dazu auch eine Leaders von Morgen Staffel produziert. Vielleicht hast du da auch den Trailer zugesehen und greifen das Thema heute nochmal aus einer etwas anderen Perspektive auf mit unserem Gast Isabel Heuer, die Co-Gründerin vom Panda-Netzwerk. Panda werdet ihr vermutlich kennen und tauchen ein, geben da nochmal eine andere Perspektive rund um eben vor allen Dingen Frauenperspektive, wie es gelingen kann, Frauen in Führungspositionen zu bringen und gleichzeitig aber auch mit ihrem anderen Projekt Employers for Equality, wie man generell einen strukturellen Wandel hinbekommen kann, wo konkret Organisationen da ansetzen können. Und es ist ein sehr persönliches Gespräch. Ich muss sagen, es hat mich sehr angesprochen, erstmal von Isabels Hintergrund und ja, wie sie aufgewachsen ist zu hören in Ostdeutschland und vor allen Dingen, wie sie das geprägt hat, wo ihre Motivation herkommt, das zu tun, wofür sie heute kämpft. Und da wünsche ich dir einfach jetzt viel Spaß beim Zuhören. Freue mich sehr, wenn wir uns im September wieder hören und wünsche einen entspannten, erholsamen Sommer. Alles Liebe und viel Spaß bei der Episode. Hallo Isabel, ich freue mich sehr, dass du heute bei unseren Gesprächen von morgen mit dabei bist. Wir hatten ja ein paar Anläufe, jetzt klappt's. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich auf unser Gespräch und sag danke.
Danke auch, dass ich da sein darf.
Ich würde gerne mit dir so ein bisschen persönlich in unser Gespräch starten und vor allen Dingen so über deine Biografie, deinen Hintergrund sprechen. Auch vor dem Hintergrund, dass ich es im deutschsprachigen Raum schockierend finde, wenn man sich die deutschen Vorstände anschaut, hat die Philine Sandhu mir gesagt, dass es nur 1% der deutschen Vorstände mit einem ostdeutschen Hintergrund gibt, was ich extrem krass fand. Und so, du setzt dich enorm für das Thema Gleichberechtigung ein. Du hast einen ostdeutschen Hintergrund, der dich auch sehr stark geprägt hat, wie man in diversen Interviews bei dir rauslesen kann. Magst du vielleicht mal eintauchen, erstmal vielleicht Stellung dazu beziehen und dann gleichzeitig auch darüber sprechen, wie dich dein Hintergrund geprägt hat in dem, was du heute machst, weil du bist ja doch sehr, sehr umtriebig unterwegs.
Mhm. Ja, Stellung dazu beziehen, also vielleicht ging es mir sogar ähnlich wie dir. Ich habe das auch gelesen und war davon ehrlich gesagt auch erstmal überrascht, dass es tatsächlich irgendwie so ein geringer Anteil von Menschen mit ostdeutschem Hintergrund ist, die es halt in diese Top-Etagen, in die Top-Führungspositionen so lange Zeit nach der deutschen Einheit geschafft haben. Welche Ursachen das hat? Also ich glaube, es ist dann tatsächlich, ja, im Prinzip kann ich darüber nur Rätsel raten, ehrlich gesagt. Also ich habe da keine Begründung für. Vielmehr zeigt es, wie langwierig Veränderungsprozesse auf verschiedensten Ebenen eben sind. Ja, und wie schwer es ist, gewachsene Strukturen zu durchbrechen, etablierte Prozesse zu hinterfragen, Gewohnheiten zu ändern. Also das ist das, was mir, sag ich mal, diese Statistik neben vielen anderen mal wieder auch vor Augen geführt hat. Wobei das halt, wie gesagt, trotzdem nochmal ein überraschender Befund war. Ja. Und auch ein Armutszeugnis, denke ich. Ja, also so lange Zeit nach der deutschen Einheit immer noch so wenig Repräsentation von Erfahrungen von Menschen mit ostdeutschem Hintergrund zu haben. Das ist ja auch, ist einfach ein Mangel an Perspektiven, die vielleicht wertvoll wären, auch an diesen entscheidenden Top-Positionen. Also das sehe ich definitiv so. Aber die Antwort auf die Frage, warum braucht das so lange, warum ist das so, die kann ich leider auch nicht liefern an der Stelle.
Aber du kannst gerne über deine Erfahrungen sprechen, also weil du hast ja diese Perspektive. Und ich habe auch in einem Gespräch von dir gelesen, dass du gesagt hast, so viele deiner Werte, Eigenschaften, die dir heute wichtig sind, die verbindest du mit deiner ostdeutschen Herkunft.
Ja, das ist definitiv so. Ich bin da ja auch engagiert in der Initiative Wir sind der Osten. Und als ich dort angefragt wurde, war das für mich auch Gelegenheit, darüber mal nachzudenken tatsächlich, weil da war, glaube ich, ich glaube, auf dieses Interview spielst du an, und da war eine der Fragen, fühlst du dich ostdeutsch und wie hat dich deine ostdeutsche Herkunft geprägt? Und da habe ich dann auch so ein bisschen rumgeeiert, ja, also so dieses fühlst du dich ostdeutsch, das ist jetzt natürlich was, worüber man jetzt auch nicht jeden Tag und ständig nachdenkt, ja, sondern es sind halt, ich meine, das ist meine Herkunft und für mich ja in dem Sinne auch eine Selbstverständlichkeit und nichts, was ich jetzt täglich reflektiere immer wieder. Und meine Antwort war dann aber wirklich absolut eindeutig, ja, das fühle ich auf jeden Fall so. Und auch nach über 20 Jahren, die ich jetzt eben nicht mehr in Ostdeutschland lebe, sondern in der Nähe von München, ist das eigentlich auch immer noch so. Und es ist auch immer noch so, dass es für mich eine Rolle spielt. Wo kommen Menschen her? Und das eigentlich relativ schnell auch in der Bekanntschaft, was irgendwie aufkommt. Also wenn zwei Menschen aus Ostdeutschland oder mit dem Hintergrund zusammentreffen, ist meine Erfahrung, dass das ziemlich schnell auch Gesprächsgegenstand wird. Weil man es entweder hört am Dialekt, ja, oder an irgendwas anderem. Ich kann es dir nicht immer sagen. Ich habe häufig das Gefühl, dass ich es vielleicht gar nicht mehr so am Dialekt höre, aber trotzdem irgendwie so den Eindruck habe, ich frage mal, wo der oder diejenige herkommt. Und häufig ist das dann auch so, dass der oder diejenige vielleicht gar nicht so weit weg von mir irgendwie geboren wurde oder so. Also solche Erlebnisse habe ich immer wieder. Und es ist dann auch, ich meine, es spielt dann jetzt im weiteren Gesprächsverlauf vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle, aber es ist natürlich irgendwie eine Gemeinsamkeit. Und vielleicht geht man davon aus, dass man sagt, man hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, ähnlichen Hintergrund. Also ich kann nicht sagen, dass es mir egal ist, sondern ich lege schon Wert darauf, das irgendwie von meinem Gegenüber im Rahmen des Kennenlernens auch zu erfahren. Und wie hat mich das geprägt? Also du sprachst auf Werte an. Ich war 11, als die Mauer gefallen ist. Und das heißt, ich habe so sozusagen meine Grundschulzeit in der DDR verbracht. Und auch danach war es ja nicht so, dass sozusagen so ein Fingerschnipp von heute auf morgen dann plötzlich sozusagen jetzt sind wir Westen oder jetzt wird alles anders, sondern das hat ja durchaus dann auch noch eine Zeit gebraucht. Also ich würde so sagen, dass eine sehr wesentliche Phase meiner Sozialisierung und Prägung im Kindesalter eben in Ostdeutschland stattgefunden hat. Auch mit dem entsprechenden Systemhintergrund und den entsprechenden Werten, die dort vermittelt wurden. Und das ist, was sind das für Werte? Also ich spreche da eigentlich über so Dinge wie Zusammenhalt, Solidarität, Gleichheit in einer gewissen Form. Ja, vielleicht sind das so die, oder auch was vielleicht noch ein weiteres, was mir einfällt, ist Improvisationstalent. Also so aus sehr wenig irgendwas machen können. Also das habe ich so aus meinem Elternhaus mitbekommen. Da sind meine Eltern große Künstler drin. Und auch mein Mann und ich, wir kommen alle beide aus derselben Stadt, aus Dessau, nehmen das irgendwie bis heute für uns in Anspruch. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie was typisch Ostdeutsches ist, aber ich empfinde es so. Ja, oder viele Menschen, mit denen wir Kontakt haben, unser Freundeskreis und sowas, da ist man sich, sage ich mal, darüber so einig, ja, das ist irgendwie eine ostdeutsche Qualität. keine Ahnung, das mögen andere bewerten, ob das so ist. Das können natürlich andere auch für sich in Anspruch nehmen. Aber ich würde sagen, das sind Werte, die haben mich sehr geprägt. Und mit Gleichheit meine ich dieses keinen Unterschied machen. Woher kommt jemand? Welche Situation herrscht vielleicht im Elternhaus? Wie viel Geld ist vielleicht vorhanden? Was tragen Menschen für Sachen? Und was für Autos fahren die oder so? Das ist halt was, das habe ich wirklich in meiner Kindheit, und das ist aus meiner Sicht halt ein wirklicher Systemunterschied, so mitbekommen. Und das ist auch was, was ich im Unterschied zu meinen Kindern zum Beispiel sehe, die natürlich in einem ganz anderen System aufgewachsen sind, wo genau diese Dinge schon im Kindergarten, in der Grundschule und sowas so eine große Rolle gespielt haben, dass ich das teilweise ja sehr bedauert habe, ehrlich gesagt, dass meine Kinder in einem solchen System aufwachsen und eigentlich von den Werten, die mir nach wie vor wichtig sind und die ich eben mit Ostdeutschland verbinde, nicht mehr so viel mitbekommen haben, beziehungsweise es wirklich gar nicht so einfach ist, die auch zu vermitteln, einfach weil die Lebensrealität natürlich eine komplett andere ist.
Würdest du sagen, dass das, was dich heute so stark antreibt und das, wofür du kämpfst, wofür du dich einsetzt, eng mit dem zusammenhängt? Weil das Thema der Gleichheit, Gleichberechtigung ist ja so, wenn ich das mal so von außen betrachtet sagen darf, schon irgendwo mit das Zentrum deiner Aktivitäten, das, wofür du dich einsetzt, von dem, was du machst. Würdest du sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt?
Auf jeden Fall. Das habe ich eben in der Aufzählung zum Beispiel gar nicht erwähnt, ja, aber das hat damit viel zu tun, weil auch das zeigen ja Studien, dass bis heute eine große Kluft, was Gleichberechtigung betrifft, in Ost und West zum Beispiel, was Verdienstunterschiede betrifft, was Unterschiede in der Rente betrifft, was auch das Thema Frauen in Führungspositionen betrifft oder auch sowas wie Elternzeiten, wobei sich das, glaube ich, mittlerweile angenähert hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich mit Großmüttern und auch mit einer Mutter aufgewachsen, für die zum Beispiel Berufstätigkeit eine absolute Selbstverständlichkeit war. Also die, ich glaube, in meiner Klasse gab es keine einzige Mutter, die Hausfrau war. Und auch meine beiden Großmütter, die haben gearbeitet, bis ich erwachsen war. Und auch meine Mutter arbeitet noch und meine Kinder sind mittlerweile eigentlich auch erwachsen. So, also das, und das war tatsächlich eine Selbstverständlichkeit, mit der ich aufgewachsen bin, die ich auch nie hinterfragt habe. Also so diese, die unabhängige, zumindest wirtschaftlich unabhängige Frau, die einfach ihr eigenes Geld verdient, die sich im Zweifelsfall halt auch trennen könnte und zumindest, sag ich mal, vor dem finanziellen Hintergrund für sich selbst stehen kann. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und da habe ich auch erst, seit ich vor 20 Jahren hier in die Nähe von München gezogen bin, erstmal realisiert und gelernt, dass das, sage ich mal, in Westdeutschland, hat sich auch seitdem schon vieles wieder verändert, aber dass das halt alles andere als eine Selbstverständlichkeit war. Und insofern hat das viel miteinander zu tun. Mein Engagement dafür, weil ich, glaube ich, einfach wieder erstmal mich in einen Zustand annähern möchte, von dem ich immer dachte, der sei völlig normal, der aber weit entfernt von normal ist. Und das trifft halt heute auch noch zu. Was ich dazu noch anfügen möchte oder was ich anfügen muss, ist natürlich, dass auch die DDR in Bezug auf Gleichberechtigung jetzt nicht das gelobte Land war. Ja, auch wenn dort alle Frauen berufstätig waren, so war das dann ja trotzdem häufig eine Doppelbelastung in dem Sinne, dass sie sehr wohl dennoch den Großteil der Care-Arbeit übernommen haben. Also das heißt, wenn bei uns in der Familie, es gab in der DDR den Haushaltstag, den konnte man nehmen, um irgendwie Sachen im Haushalt zu erledigen. Das ist auch was, das habe ich auch mit in die Gegenwart übertragen. Ich sage auch manchmal, heute mache ich Haushaltstag. Aber die Haushaltstage, die haben die Muttis genommen. Und bei den Schulfesten und im Kindergarten den Kuchen gebacken, das haben auch die Muttis und so weiter. Also ich sag mal, das war jetzt nicht so, dass man sagt, die DDR hätte das alles erreicht, wofür wir heute noch kämpfen. Aber ich sag mal, zumindest die wirtschaftliche Unabhängigkeit, das war halt was, das sehe ich da als oder sah ich als verwirklicht. Man muss aber auch immer in Betracht ziehen, dass ich natürlich damals auch noch Kind und Jugendliche war. Ja, also ich habe da natürlich jetzt auch nicht so kritisch drauf geblickt, wie ich das jetzt vielleicht heute tue. Aber das sind Dinge, mit denen bin ich aufgewachsen und die halte ich für wichtig und auch wieder erstrebenswert.
Und da sprichst du ja auch viel drüber. Also vor allen Dingen dieses Vorbild der ostdeutschen Frau hebst du wieder immer wieder in den Vordergrund und sprichst darüber, inwieweit dich das als Mutter und vor allen Dingen als Frau, als unternehmerische Frau frei und stark gemacht hat. Und wenn du jetzt sagst, nur dass ich es richtig verstehe, dass du dich ostdeutsch fühlst, dann ziehe ich daraus, dass das eine Kombination daraus ist, diese Unabhängigkeit, dieses Freisein, dieses Starksein und diese Werte, die du genannt hast. Oder habe ich das so richtig verstanden?
Genau, kann man gut so zusammenfassen. Ich glaube, es ist diese Kombination aus dem Vorbild der Frauen, den Werten, aber halt auch das, wie ich es sehe, wirklich Privileg, so verschiedene Systeme kennengelernt zu haben. Also ich meine, wer hat das schon in seinem Leben, ja? Dass man sagt, irgendwie einen Teil hast du im Sozialismus und den anderen Teil im Kapitalismus und dann auch noch mit einem Alter, wo ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ich habe eigentlich von beiden das Beste mitnehmen dürfen. Also ich hatte sozusagen in meiner Kindheit Eltern, die nicht unter existenziellen Druck standen, für die nicht die Arbeit irgendwie das Zentrum ihres Seins war, obwohl sie gearbeitet haben. Aber das lässt sich jetzt nicht vergleichen, so wie ich es erlebe, jetzt sage ich mal mit unserer Rolle als arbeitende Eltern heute und ganz und gar als Unternehmer, wo man sagt, man hat einfach eine andere Form von Druck, vielleicht auch, kommt drauf an, in welcher Phase man sich befindet, auch Existenzsorgen. Das sind Dinge, die habe ich in meiner Kindheit einfach nicht kennengelernt. Ja, und dann dazu in einer Gesellschaft, in der halt diese Gleichheit so ein prägender Wert war, wo es einfach diese Form von Abgehängtsein, von Ausgrenzung, zum Beispiel in Schulklassen, weil halt die einen irgendwie aus einem ärmeren Haushalt kommen und die anderen aus einem, wo sehr viel Geld vorhanden ist. Das sind Dinge, von denen war ich befreit, so möchte ich es mal fast sagen. Ja, und das erlebe ich wirklich als großes Geschenk, so kritisch, wie man die DDR auch sehen muss. Also ich will das überhaupt nicht falsch verstanden wissen und rosarot angepinselt haben. Also meine Eltern waren sehr, sehr froh, als die Wende kam. Ja, und alle, die ich kannte, auch. Aber als Kindheitserinnerung kann ich das eigentlich so schon stehen lassen. Und dann kam halt zu einem Zeitpunkt, wo für mich so die Weichen gestellt wurden. Also das heißt, meine erste Klasse war dann die 7. Klasse. Das heißt, ab da war ich dann auf dem Gymnasium und habe quasi so die Weichen für meine Zukunft gestellt. Und das war dann zu einem Zeitpunkt oder unter einem Vorzeichen von immer mehr Freiheit, also immer mehr Optionen. Das fing bei der Möglichkeit an, nach dem Abi ins Ausland zu gehen, bei der Wahl des Studienortes, des Fachs, dabei, dass es nicht, sag ich mal, in Frage stand, dass wenn ich das möchte, ich auch studieren kann und darf. Ja, also dass sozusagen so viel Freiheit dazu kam, so viel Gestaltungsspielraum, so viele Möglichkeiten, die jetzt die Generation meiner Eltern zum Beispiel nicht hatte, dass ich halt sagen kann, das kam für mich, für mein Leben alles so zur optimalen Zeit.
Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, dass du auch gerne fragst, so vor allen Dingen, wenn du bei jemand anders raushörst oder irgendwie das Gefühl hast, vielleicht gibt es da einen ostdeutschen Hintergrund, dass du dann auch gerne nach dem Hintergrund fragst, wie stehst du denn zu der Debatte rund um, man sollte da vorsichtig sein, ob man nach einem Hintergrund fragt. Für die eine oder andere Person könnte das vielleicht eher beleidigend aufgefasst werden. Vor allen Dingen, wenn man, ich würde sagen, so, dir steht ja nicht auf die Stirn geschrieben, okay, du bist ostdeutsch. Ich glaube, dass es vielleicht damit zusammenhängt, wenn es so offensichtlich ist, aber vielleicht kannst du da zwei Sätze zu sagen, wie du das wahrnimmst, wie du es selber handhabst und wie du diesen Diskurs empfindest.
Ich glaube, da muss man total differenzieren. Es ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe diese Frage, dass man da sensibel sein sollte und nach der Herkunft fragt, zum Beispiel noch niemals bis zu deiner Frage eben auf den Hintergrund ostdeutsch ja oder nein bezogen. Ja, also das ist, wenn ich das jemanden frage, also es ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen, dass das irgendwie unsensibel sein könnte oder sowas. Aber ich denke jetzt darüber nach, wo du das in den Raum stellst. Oder auch, dass mich das stören würde, wenn das jemand fragt. Weil das halt, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja eher die Frage nach einer möglichen Gemeinsamkeit. Ja, ja, wo man, und häufig ist das so, wenn man das fragt, dann gab es da entweder einen Hinweis im Gespräch oder es ist vielleicht am Dialekt so offensichtlich, dass auch der anderen Person wahrscheinlich klar ist, dass es offensichtlich ist. Also es ist nicht so heikel in meiner Wahrnehmung. Ja. Die andere Frage, die andere Debatte bezieht sich ja vor allem darauf, dass man sagt, man fragt Personen, die, sage ich mal, nach dem allgemeinen Verständnis vielleicht nicht typisch deutsch in Anführungszeichen aussehen, weil sie zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben, aber sehr wohl halt in Deutschland geboren sind und damit auch deutsch sind. Und da ist es, glaube ich, immer wieder eine Situation, dass solche Menschen eben danach gefragt werden, woher kommst du denn wirklich? Ja, oder woher kommst du denn? Und jemand sagt ja aus Stuttgart. Und dann kommt nochmal die Frage hinterher, ja, aber wirklich, wo kommst du denn ursprünglich her? Ja, so, und dass das natürlich im Prinzip ein Bild transportiert, wo man sagt, mit deinem Äußeren kannst du ja unmöglich sozusagen Teil dieses Landes sein. Und dass das als verletzend und ausgrenzend wahrgenommen wird, das verstehe ich wiederum sehr wohl. Mhm. Es war aber trotzdem auch ein Lernprozess. Ja, weil ich glaube, wenn man sich darüber nicht viele Gedanken macht, dann ist das ja unter Umständen erstmal eine interessierte Frage. Ja, ja, wo man einfach sagt, ja, ich möchte da mehr darüber erfahren, das interessiert mich halt einfach. Und insofern war das auch für mich selbst ein Lernprozess zu realisieren. Ja, aber das ist für die Menschen, die damit immer wieder konfrontiert werden und immer wieder damit konfrontiert werden, dass sie eben nicht als Teil der Gesellschaft, der Gemeinschaft wahrgenommen werden, höchst irritierend und auch verletzend. Also das heißt, ich habe das auch aufgehört. Also selbst wenn sich das irgendwie so aufdrängt, bin da auch auf jeden Fall sensibler geworden und stelle diese Frage, sage ich mal, in so einem Kontext nicht mehr. Aber ich stelle sie immer noch, wenn ich die Vermutung habe, jemand kommt aus Ostdeutschland. Das muss ich zugeben.
Ja, es geht mir da ähnlich wie dir, weil an sich muss ich schon auch sagen, du hattest gerade gemeint, manchmal ist es auch einfach eine interessierte Frage. Und ich finde, mit diesem, man schafft einen Common Ground und man schafft eine Verbindung. Deswegen frage ich das total gerne, weil im Zweifel war man vielleicht mal in dem Land oder kennt jemand und hat dann irgendwo einen Gesprächsfaden. Oder ist es auch einfach spannend, über Hintergründe zu hören. Aber so wie du es gesagt hast, so das kann ich total gut nachvollziehen. Und seitdem das mehrfach jetzt auch mir gespiegelt wurde und gesagt wurde und wir es in vielen Podcast-Gesprächen jetzt auch in der letzten Lieders von Morgen Staffel, die wir gedreht haben, dass das da immer wieder ein Thema war, habe ich auch gemerkt, so okay, da darf ich nicht von mir ausgehen, sondern stell die Fragen eher nicht oder dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich merke, okay, jetzt fühlt sich stimmiger an. Lass uns mal von dem Gespräch, von deinem Hintergrund, ja, du möchtest noch was
sagen? Ich würde gerne noch auf einen Punkt, was du gerade gesagt hast, dieses, ich darf nicht von mir ausgehen. Ich glaube, das ist der Kernpunkt, weil jetzt nicht nur dieser Debatte mit der Frage nach der Herkunft, sondern einfach ganz häufig bei Diskriminierungserfahrungen, dass, ich sag mal, wir, ja, in Anführungszeichen wir als jetzt weiße Mehrheitsgesellschaft in diesem Land, halt viel zu häufig einfach von uns ausgehen und sagen, ja, ich habe das doch gar nicht böse gemeint oder mich stört das doch nicht, wenn jemand von woanders herkommt oder schwul ist oder was weiß ich. Ja, aber was wir dabei, das mag ja sogar stimmen, aber was wir dabei halt häufig ausblenden, ist, wie kommt es denn bei der anderen Person an? Ja, was macht es mit ihr? Und das ist, glaube ich, so, das war für mich so ein ganz wesentlicher Twist im Denkprozess, davon einfach wegzukommen und zu sagen, das ist an vielen Stellen, ist das nicht entscheidend, wie ich das meine oder wie ich es verstehe oder wie ich es sage und ausdrücken möchte, sondern ich sollte mir einfach anhören und anerkennen, wenn Menschen sagen, bei mir kommt es aber so an. Für mich ist es verletzend, ist es ausgrenzend, ist es diskriminierend. Und das erstmal anzuerkennen, also ich sage mal in erster Linie erstmal zuhören, anerkennen und einfach lernen, ja, und das eigene Verhalten dann eben auch ändern. Das ist, glaube ich, dabei wesentlich.
Lass uns mal von deinem Hintergrund zu deinen Hauptthemen, die du vor allen Dingen unternehmerisch heute treibst, übergehen. Da gibt's ja vor allen Dingen dein Projekt Panda und also was du mitgegründet und mit aufgebaut hast und federführend noch machst und Employers for Equality. Vielleicht kannst du im ersten Schritt mal 2, 3 Sätze dazu sagen oder auch unterscheiden. Was macht Panda? Was macht Employers for Equality? Und dann können wir da tief tauchen und wirklich reingehen und schauen, wie arbeitet ihr mit Organisationen, was bewirkt ihr dadurch, was sind eure Ziele, Ambitionen damit?
Gerne. Also, was macht Panda? Das war, sag ich mal, das erste dieser beiden Projekte. Panda ist eine Initiative für mehr Frauen in Führungspositionen. Gibt es seit 2013, habe ich gemeinsam mit meinem Mitgründer Stuart Cameron gegründet. Und das Ziel war und ist erstmal ganz allgemein, etwas dazu beizutragen, dass es mehr Frauen in Führungspositionen in Deutschland, in deutschen Unternehmen gibt. Wir sind gestartet mit einem Eventformat, das Frauen in Führungspositionen adressiert, das sie zusammenbringt. Das ist eine Plattform für Austausch, Vernetzung und persönliche Weiterentwicklung. Ein Event, das den Leuten und uns selbst auch immer sehr viel Spaß macht, wo wir auch Unternehmen als Partner dazu holen, immer mit dem Ziel zu sagen, wir schlagen halt auch die Brücke in Unternehmen und leisten wirklich unterm Strich einen Beitrag dazu, dass in diesen Unternehmen auch Frauen in Führungsrollen kommen. Und dann hat sich seit 2013 jetzt eigentlich eine ganze Menge daraus entwickelt. Einerseits beraten und begleiten wir Unternehmen seit einigen Jahren jetzt wirklich rund um diese Fragen für mehr Frauen in Führung. Das können Fragen sein wie, Wie gelingt es uns, dass sich mehr Frauen bei uns bewerben für bestimmte Positionen? Wie gelingt es uns, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen entwickeln, dass wir sie in Anführungszeichen nicht verlieren auf dem Weg nach oben, ja, was häufig so ein Phänomen ist. Aber es sind auch Fragen, die damit im weiteren Sinne verbunden sind, Fragen, wo es um Kultur in Unternehmen geht, um Transformation im Allgemeinen, um die Veränderung von Prozessen, Denkweisen und so weiter. Es ist ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen entstanden mit aktuell über 2500 Frauen. Also das wächst kontinuierlich, da kommen im Jahr ca. 500 neue Frauen dazu. Und auch dieses Netzwerk ist natürlich eine Plattform für Austausch, Weiterentwicklung und gegenseitige Unterstützung. Das steht eigentlich mittlerweile sehr im Mittelpunkt dessen, was wir da machen, weil aus diesem Netzwerk ganz viele neue Ideen für Projekte, für Veranstaltungen, für Themen, für Eventformate, Partnerschaften mit Unternehmen. Also im Prinzip passiert oder entstehen neue Projekte wahrscheinlich zu 80-90% mittlerweile auch aus diesem Netzwerk und dem Input der Netzwerkmitglieder heraus. Und was wir auch machen, ist, dass wir Unternehmen ganz gezielt dabei unterstützen, Frauen in Führungsrollen zu finden und auch zu gewinnen. Ja, und das alles, was ich gerade genannt habe, wir haben dann noch ein ganzes Event-Portfolio für unsere Community, wo wir immer wieder Gelegenheiten schaffen, sich zu vernetzen, regional, online wie offline, im Moment natürlich ausschließlich online, aber irgendwann sicherlich dann auch wieder mit physischen Treffen, zu bestimmten Themen, das sind Fachthemen, das sind Führungsthemen, das ist auch manchmal einfach nur ein Austausch unter Frauen in Führung, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben. Und das alles, was ich gerade beschrieben habe, das bündeln wir unter dem Dach sogenannter strategischer Partnerschaften, wo wir mit Unternehmen gemeinsam an all diesen Fragen arbeiten und die dabei begleiten. Diese Partnerschaften, die dauern mindestens ein Jahr, aber wir haben die teilweise auch schon mit einem Zeithorizont von bis zu 3 Jahren. Weil natürlich diese Frage, über die wir hier sprechen, wie kann man diese althergebrachten Denkmuster und Kulturen verändern, das sind jetzt, sag ich mal, keine alltagsfreien Themen. Ja, also das lösen wir nicht, indem wir sagen, jetzt machen wir mal ein tolles Event. So viel Spaß, das auch allen Beteiligten dann macht und so beflügelt auch alle dann rausgehen. Aber damit verändern wir natürlich nicht das System in einem Unternehmen oder gar im Großen und Ganzen in der Gesellschaft. Und deshalb ist unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen, sagen wir, auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das ist das, was wir mit Panda tun. Fokus immer Frauen in Führung und damit verwandte Themen. Und dann gibt es jetzt seit September 2020 unser Projekt Employers for Equality. Und das ist ein Programm, wenn man so möchte, ein Weiterbildungsprogramm für Unternehmen, das wir kuratieren und organisieren. Und auf das, dass die Unternehmen sozusagen für ein Jahr, die Wissenschaft ist auch hier auf ein Jahr ausgerichtet, nutzen können. Und in diesem Programm haben wir den breiteren Ansatz. Das heißt, da geht es ja wohl auch um Gender Equality, Gleichberechtigung. Also das Thema Mann-Frauen-Unternehmen. Es geht aber eben auch um alle anderen Facetten von Diversität im Unternehmen. Also es geht auch um Herkunft, es geht um Rassismus, es geht um Sprache, um Alter, um sozialen Hintergrund, um LGBTQ und so weiter. Also wir versuchen mit einem breiteren Ansatz Impulse in den Unternehmen zu setzen, mit einer externen Brille sozusagen draufzuschauen und auch externe Impulse reinzugeben. Und auch hier Austausch unter Unternehmen zu ermöglichen. Immer so mit dem Gedanken, wie kriegen wir das, was wir da auf die Straße bringen wollen oder die Impulse, die wir setzen wollen, wie werden die denn wirklich wirksam in den Unternehmen? Also das ist da so unser großer Fokus.
Dieses Thema der Wirksamkeit ist ja für euch ein ganz zentrales Thema. Also ihr habt, glaube ich, mit Employers for Equality diesen schönen Spruch Wirksamkeit vor Sichtbarkeit. Und auch bei Panda sagt ihr ganz klar, dass bei all euren Aktivitäten euch federführend die Frage beschäftigt, wie ihr einen echten Beitrag zur Veränderung in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft leisten könnt. Was sind denn da so Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du merkst, damit habt ihr echt einen Hebel, damit passiert wirklich was und dann habt ihr nicht nur, du hast es ja gesagt, ein schönes Event gehabt, was alles total gefreut hat und man geht irgendwie mit einer guten Energie raus und eigentlich ist doch außer dieses positive Gefühl nicht viel anders danach. Wo setzt ihr an, damit genau das gelingt, damit ein echter Wandel entstehen kann?
Also zunächst mal muss ich natürlich vorweg schicken, dass ich nicht für mich beanspruchen kann oder wir für uns, dass wir jetzt ganz genau wüssten, wo diese Hebel jetzt ganz konkret liegen. Ja, also so nach dem Motto, hier müssen wir jetzt schrauben, damit das jetzt nächstes Jahr deutlich besser ist. Also wenn wir das hätten, das wäre super, dann würden wir wahrscheinlich auch noch mehr dafür tun, das in die Welt zu trompeten. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, es ist ja ein sehr großer Lernprozess für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, zu sehen, welche Interventionen, welche Maßnahmen wirken denn überhaupt. Und häufig sind das vielleicht auch gar keine Maßnahmen, sondern es sind wirklich Veränderungen, zum Beispiel im Mindset von Leuten. Ja, und also das möchte ich mal vorwegschicken, dass wir sehr wohl nach diesen Stellschrauben und Hebeln auch kontinuierlich suchen und uns selbst da auch als definitiv als Lernende betrachten, weil vieles, von dem man denkt, das ist jetzt vielleicht die Stellschraube, stellt sich dann später auch als nicht die wesentliche Stellschraube heraus. Ja. Wirksamkeit vor Sichtbarkeit, ja, das haben wir tatsächlich einigermaßen prominent auch auf die Website geschrieben. Ausgangspunkt dafür war tatsächlich auch ein Gespräch mit einer langjährigen Ansprechpartnerin in einem Unternehmen, mit dem wir kooperieren. Die hat das mehr oder weniger genauso zu mir gesagt. Ja, also die hat im Gespräch gesagt, ich finde, wir haben jetzt wirklich sehr viel für die Sichtbarkeit des Themas getan. Wir müssen endlich mehr für die Wirksamkeit tun. Und sie sprach mir damit, also komplett aus dem Herzen, vielleicht auch, könnte sein, weil mir das persönlich einfach sehr entgegenkommt. Also ich bin einfach nicht die Person, die jetzt sehr viel in diese Frage der Sichtbarkeit investiert. Zum einen, weil ich so den Eindruck habe, erstens geht es nicht um mich als Person bei all dem, was wir tun. Und das ist mir auch wichtig, dass es so ist. Also es geht um uns als Team, es geht um uns als Netzwerk, es geht um die Ideen und darum, dass sich eben was verändert. Aber das muss nicht notwendigerweise ich als Person, als Fahnenträgerin sozusagen herausposaunen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Erfahrung aus vielen Jahren, die wir jetzt schon mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und ich hatte ja gesagt, unser erster Step war tatsächlich erstmal mehr oder weniger ausschließlich ein Event. Und das haben wir auch ein paar Jahre so gemacht, dass das im Wesentlichen war, dass unsere Aktivität mit Panda zu sagen, wir bringen einmal im Jahr diese 100 Frauen zusammen und versuchen da auch einen Mehrwert für die Frauen zu generieren und auch für die Unternehmen. Und unterm Strich kann ich sagen, das ist uns gelungen. Also die Frauen, deshalb ist im Prinzip ja das Netzwerk daraus entstanden. Das war explizit gar nicht der Plan, zu sagen, wir gründen jetzt ein Netzwerk. Sondern es gab wirklich als erstes nur diese Veranstaltung, wo wir gesagt haben, da versuchen wir jetzt so viel wie möglich erstens reinzupacken und zweitens auch rauszuholen. Der Mehrwert war da. Ja? Also der Mehrwert in dem Sinne, dass die Frauen gesagt haben, mich hat das bestärkt, mich hat das beflügelt, mich hat das ermutigt, ich habe Kontakte geknüpft, ich habe Menschen gefunden, mit denen ich mich austauschen kann, die mir einfach wirklich weiterhelfen. Ja, so auf der individuellen Ebene hat das schon was für Personen verändert. Da kamen auch Menschen auf uns zu und haben gesagt, pass auf, die Teilnahme an diesem Event, die hat wirklich mein Leben verändert, weil ich war da so beflügelt, ich habe das und das am nächsten Tag gemacht und ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe einen Blog angefangen, ich habe dies und jenes getan, was natürlich super ist. Ja, und auch in den Unternehmen passiert es natürlich, dass sie sagen, super, jetzt haben wir jemanden eingestellt für eine Führungsposition, der Kontakt kam über das Event zustande und so. Also das heißt, so punktuelle, ich sag mal, Erfolgserlebnisse, die gab und gibt es. Aber irgendwann war da natürlich so die Frage, ja, aber was verändern wir denn eigentlich wirklich? Jetzt mal abgesehen von zum Beispiel Person XY oder dass da jetzt halt irgendwie eine Stelle besetzt wurde. Und das war uns einfach irgendwie zu wenig, so schön das auch ist, ja. Also ich meine, dass diese Rückmeldungen, die sind das, was mich persönlich und ich glaube, ich kann auch für unser ganzes Team sprechen, enorm motiviert. Also davon lebt man natürlich bei so einer Arbeit, die wir machen, dass irgendwann ja Leute mal sagen, das ist ein Mehrwert für mich, das ist für mich wirklich wichtig, ja. Also wenn es das nicht gäbe, dann würde ich das, glaube ich, nicht bis heute tun. Mhm. Aber der Anspruch ist natürlich ein viel größerer. Der Anspruch ist ja zu sagen, wir leisten wirklich mit dem, was wir machen, einen Beitrag dazu, dass am Ende, ich sag mal, wenn ich in Rente gehe oder sowas, dann möchte ich gerne zurückblicken und sagen, okay, das, was wir mit Panda getan haben, das hat halt wirklich dazu beigetragen, dass sich die Situation irgendwie, und wenn es nur ein bisschen ist, aber dass sie sich verändert hat. Und deine Frage war noch, wo setzen wir an? Also einerseits mit dem Netzwerk setzen wir ganz klar bei den Frauen selbst an. und sagen, was können wir beitragen, um die Frauen in ihrer Persönlichkeit, für sich selbst, in ihrer Person, in ihrer Rolle auch im Unternehmen zu stärken, was auch immer das bedeutet. Ja, also das kann durch einen Austausch sein, das kann durch einen guten Kontakt sein, das kann dadurch sein, dass man irgendwie ein Sparring gibt bei einem Jobwechsel oder wie auch immer. Das heißt, das eine ist das Ansetzen bei den Frauen selbst. Was ich nicht verwechselt wissen möchte mit der Haltung, die Frauen müssten sich nur mehr anstrengen, damit es irgendwie besser klappt. Ja, also das ist definitiv nicht die Haltung, aber nichtsdestotrotz kann man da Mehrwert stiften. Und auf der anderen Seite ist der Hebel aber ganz klar für uns bei den Unternehmen und den Entscheidern, Entscheiderinnen in den Unternehmen anzusetzen. Und das ist wirklich schwierig, ja, weil ich in meiner Überzeugung ist es so, dass es häufig einfach einen Wandel in der Sensibilität und im Bewusstsein dafür braucht oder dass der am Anfang steht, warum das überhaupt so wichtig ist, mehr Menschen einzubeziehen. Ja, und jetzt spreche ich ja nicht nur von Frauen, sondern von so vielen Gruppen, die momentan noch benachteiligt sind. Und da fehlt es halt an allererster Stelle aus meiner Sicht häufig an diesem Bewusstsein, dass man sagt, das ist, wofür wollen wir denn als Unternehmen stehen? Wollen wir dafür stehen, dass bei uns nur eine Gruppe aus der Bevölkerung nahtlos und problemlos vorankommt, nämlich der heterosexuelle, weiße, am besten noch über 1,80 große Mann? Ja, oder wollen wir dafür stehen, dass wir wirklich ein Umfeld bieten, wo es tatsächlich um Leistung geht und wo aber sich auch alle willkommen und wertgeschätzt fühlen können? Also das ist aus meiner Sicht mit der größte Hebel und gleichzeitig der schwierigste Punkt, um anzusetzen. Weil natürlich ein großes Problem ist bei allem, was wir tun, dass wir im Prinzip häufig mit den Personen zu tun haben, die gedanklich da schon sind, ja, die bereits sagen, ich finde das wichtig und mir ist das wichtig und ich achte zum Beispiel darauf bei meinem Arbeitgeber oder so. Und diejenigen, die aber häufig in den hohen Entscheidungspositionen sitzen, und häufig sind das ausgerechnet diejenigen, die ich gerade beschrieben habe, die sich nämlich sehr nahtlos und einfach in diesem System fortbewegen konnten, bei denen fehlt es eben häufig an dem Bewusstsein.
Ich werde gleich auf diese, sage ich mal, große Ebene eingehen, davor kurz zu den Frauen. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr hatten wir hier Christina Wirzi bei uns im Podcast, die auch viel auf Top-Top-Ebene, vor allen Dingen mit ihrer Female Boutique, die ja dann später zu ihrer eigenen Agentur geworden ist, sich dafür einsetzt, wie kann man Frauen in Top-Positionen bringen und was brauchst du dafür? Und sie hat mal dann so ganz plakative Beispiele gebracht, wie zum Beispiel, wenn eine Frau in einem Gespräch, in einem Vorstellungsgespräch gefragt wird, hey, ich würde mit meinem Partner, beziehungsweise wenn die Chance ansteht, würdet ihr ins Ausland gehen, dass dann erstmal nicht gesagt wird, da gehe ich jetzt erstmal nach Hause und bespreche das mit meinem Partner, weil ein Mann vermutlich würde sowas auch in so einem Gespräch erstmal nicht sagen. Natürlich kann man das dann machen, aber das waren so ganz kleine Coaching-Hinweise, die total eingängig waren, wo ich dachte, ah, okay, da auf der Ebene setzt ihr schon an. Wie ist es bei euch? Was würdest du sagen, was brauchst du denn da, um zu befähigen? Ist es eher, vermutlich ist es eine Mischung, aber ist es Kontakte? Ist es einfach wirklich so ein Coaching? Sind es gewisse Kompetenzen, die zum gewissen Ausmaß fehlen? Ist es eine Persönlichkeitsentwicklung? Ist es gewisse Einblicke? Oder wie befähigt ihr da? Wie geht ihr da vor?
Es ist natürlich eine Mischung aus all dem, was du gerade gesagt hast, ja. Und wir versuchen in erster Linie durch das Netzwerk einfach an unterschiedlichen Stellen, und zwar halt immer genau den Stellen, die für die Personen entscheidend sind, eben anzusetzen. Ich kann darauf leider, deshalb müsste ich jetzt gerade so lange nachdenken, ich kann darauf leider keine allgemeingültige Antwort geben, weil das ist natürlich immer sehr individuell, was jetzt sozusagen das ist, wo jemand sagt, ich habe den Eindruck, da könnte ich Sparring oder eine Unterstützung gebrauchen. Und ganz oft ist das halt sowas wie ein Gespräch. Also wir vermitteln zum Beispiel einfach so Kontakte untereinander. Also einerseits haben wir natürlich eine Plattform, wo die Leute einfach selbst aktiv sind und sich einbringen und sagen, hey, ich brauche eine Sparringspartnerin oder ich suche jemanden, mit dem ich mich mal zum Thema XY austauschen könnte. Das heißt, das sind nicht immer wir, die das vermitteln. Aber es kommt sehr wohl vor, dass sich jemand auch zum Beispiel an mich wendet und sagt, ich, mir steht ein Jobwechsel bevor, kannst du mir dazu einen Input geben? Oder kennst du jemanden in dem Unternehmen? Ich würde gerne mehr über die Hintergründe erfahren. Oder können wir auch mal die und jene Gesprächssituation oder sowas proben? Ja, also es gibt sozusagen all diese Facetten des Themas und wir versuchen sozusagen dort zu unterstützen, wo Not an der Frau ist. Ja, so, also das ist so das eine. Das andere, wenn du jetzt auf das Beispiel eingehst, sag nicht dies, sag nicht jenes in einem Gespräch. Ich glaube, leider sind wir momentan noch in der Phase, wo man bis zu einem gewissen Grad sagen muss, okay, wenn du als Frau in diese Position kommen möchtest oder in diesem Umfeld als, was weiß ich, einzige weibliche Vorständin mit so und so vielen männlichen Kollegen, wenn du dahin möchtest, dass da halt so eine gewisse Anpassung erforderlich ist, um überhaupt die Eintrittskarte zu bekommen, um da, ich sag mal in Anführungszeichen, mitspielen zu dürfen. Aber eigentlich ist ja genau das, was wir kritisieren. Also im Prinzip müsste sich ja die Kultur und dieses Verständnis davon, was bedeutet es, solch so eine hohe Führungsposition auszufüllen, genau das ist es ja, was sich ändern muss, sodass wir eben nicht Frauen solche Handhabungen mit an die Hand geben und sagen, sag mal bitte nicht das und verschweig am besten, dass du Kinder hast und dass du dann und dann irgendwie zu Hause sein musst, sondern eigentlich soll sich ja das System ändern, dass eben die Teilhabe auch auf solchen Ebenen eben nicht daran gebunden ist, dass man sich diesem System bis zum geht nicht mehr anpasst.
Wenn ich mir so die ganzen Statistiken anschaue, vor allen Dingen die ich auch eingangs erwähnt hatte mit dem Vorstand und ostdeutschen Hintergrund, dann hat man das Gefühl so, boah, wir haben noch richtig, richtig viel zu tun. Und das ist auch so. Und gleichzeitig würde mich deine Haltung, deine Einschätzung interessieren, weil andererseits finde ich, mittlerweile gibt es total viel, was Mut macht. Ich habe das Gefühl, dass gerade so ein, ich will es jetzt nicht kollektives Aufwachen stattfindet, aber ich habe das Gefühl, dass wir in einer total spannenden Zeit leben, wo für ganz viele dieser Themen eine enorme Sensibilisierung stattfindet, die meiner Ansicht nach echt viel Mut macht. Nimmst du das auch so wahr oder hast du das Gefühl so, nee, also wir sind immer noch auf einem krassen Holzweg?
Ich schwinge zwischen diesen beiden Polen hin und her, muss ich sagen. Ja, also ich muss dir eigentlich mit beiden zustimmen. Also zum einen glaube ich auch, dass wir in einer Zeit leben, in der sich sehr, sehr viel verändert, in der es viel mehr Sensibilität gibt für die Belange von verschiedenen Gruppen, die bisher gar nicht gehört wurden, dass bestimmte Dinge auch nicht mehr so einfach über die Lippen gehen, nicht mehr so einfach sagbar sind. Da stimme ich komplett zu. Auch was, sage ich mal, die Präsenz des Themas im öffentlichen Diskurs, das Thema Gleichberechtigung jetzt zum Beispiel, ja, betrifft. Also ich sag mal, wenn man einmal so den Radar dafür aufgemacht hat, ich kann eigentlich, ob ich hier irgendwie in die App vom Deutschlandfunk reingehe oder in irgendeine Mediathek oder irgendeine Zeitung aufschlage, also man kommt an diesem Thema, glaube ich, nicht mehr so richtig vorbei, kann natürlich auch an meiner Blase und den Medien, die ich konsumiere, aber das ist meine Wahrnehmung, ja, dass es wirklich enorm an Präsenz gewonnen hat und dass sich auch definitiv Dinge tun. Und auf der anderen Seite, und das ist der andere Pol, ist es, glaube ich, dennoch so, dass die tatsächliche Entwicklung, so im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten, was tut sich denn wirklich, die hält mit dieser Wahrnehmung durch die öffentliche Debatte nicht Schritt. Also die Entwicklung ist tatsächlich unfassbar langsam. Ja, also wenn man zum Beispiel sich anschaut, wir hatten gerade neulich eine Veranstaltung, wenn man sich den Gender Pay Gap anschaut, da hat sich seit einem Vierteljahrhundert hat sich das um 2 Prozentpunkte verändert. Ja, und dann war es ja neulich schon eine große Meldung, juhu, es sind nur noch 19%, wir sind erstmals unter 20. Aber dass das 25 Jahre dauert, sozusagen seit der erhoben wurde, und ich glaube, da lag er bei 21, also nagel mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, aber es ist eine extremst langsame Entwicklung. Und auch was so Prozentzahlen von, ob das Frauen in Führung sind, ob das Frauen in Parlamenten sind, ob das Gründerinnen sind, das ist alles nicht sehr optimistisch stimmend. Und zwar diesen ganzen Meldungen und dieser Wahrnehmung, wow, da tut sich wahnsinnig viel zum Trotz. Und ich glaube, deshalb ist es eher so, man muss vielleicht einfach noch viel genauer hinschauen, um sich da auch nicht blenden zu lassen. Weil das war ja gerade neulich wieder eine interessante Erhebung zum Anteil von Frauen in den Top-Führungsgremien in Startups, die ja noch geringer ist als in den DAX-Vorständen, wo man eigentlich denken würde, okay, das ist jetzt die junge Generation von irgendwie total hippen und fortschrittlichen Gründern und Gründerinnen. Aber auch in dieser Generation ist das einfach 0,0 Selbstläufer, das Thema, dass man sagt, das wächst sich jetzt aus, das höre ich total oft, dass man sagt, ja, das Problem jetzt mit der Generation, dann ist das wirklich Schnee von gestern. Aber das stimmt halt nicht. Und ich glaube, da liegt eher eine Gefahr drin, das so wahrzunehmen und das Thema von der Agenda dann irgendwann auch wieder verschwinden zu lassen. Wenn man eben nicht genau hinschaut, was verändert sich denn tatsächlich? Und da sind wir langsam, sehr langsam. Mhm.
Wir erreichen hier mit unserem Format sowohl Gespräche von morgen als auch den Leaders von morgen echt viele, einerseits Entscheidungsträgerinnen, die jetzt schon in solchen Positionen sind, gleichzeitig aber auch die Leader von morgen, also die in solche Positionen reinwachsen werden und möchten. Und was ist deine Botschaft und dein Wunsch an diejenigen, die das jetzt hören, wenn es darum geht, hey, so lasst uns einfach gewisse Strukturen verändern, lasst uns anpacken, lasst uns das, was ja auch euer Ziel ist, wirklich zu schauen, wie ein echter Beitrag geleistet werden kann in Arbeitsfeld und Gesellschaft. Was ist es, was du sagst, das möchte ich euch mit auf den Weg geben, so könnt ihr ansetzen. Und das brauchst du jetzt auch, du hast viel vom Bewusstsein gesprochen, auf Bewusstseinsebene und auf Handlungsebene. Gibt es da was, wo du sagst, so das ist das, was ich allen, die jetzt hier zuhören, das möchte ich euch wirklich mit auf den Weg geben. Das ist mir wichtig.
Ich glaube, allen voran wäre das, setzt die Themen Gleichberechtigung und Diversität aktiv auf eure Agenda als Führungskräfte. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir einfach Gefahr laufen, das Thema vielleicht nicht ernst genug zu nehmen oder halt so in diese Haltung zu verfallen, okay, das ist jetzt einfach auch mal irgendwann durch. Ja, das ist schon erreicht. Und diese Gefahr ist sehr groß, weil diesen Eindruck kann man wirklich gewinnen. Ja, weil man sieht natürlich, das kommt auch darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt. Ich kenne sehr wohl auch Leute, die sagen, also bei uns ist das total ausgeglichen in der Firma. Ja, also wir haben, was weiß ich, eine gemischte Führungsspitze und drunter auf den Ebenen ist das bunt durchmischt. Und ich kann da wirklich keinen Unterschied wahrnehmen. Und sage ich mal, erstens so ein bisschen die eigene Bubble zu hinterfragen und zu sagen, ist denn mein Umfeld und das, wie ich das wahrnehme oder wie ich das zum Beispiel auch zu Hause in der Partnerschaft lebe, ist das denn vielleicht, ist das wirklich repräsentativ dafür, in welchem Stadium wir uns als Gesellschaft empfinden? Oder ist das eher so meine kleine Blase? Ja, und empfinde das jetzt vielleicht nur ich gerade so in unserem Unternehmen, dass das gar kein Thema mehr ist? Wie geht's denn jetzt zum Beispiel einer Frau oder auch einem Mann, der gerade Vater wird, fühlt die sich genauso wohl und willkommen bei uns im Unternehmen? Zum Beispiel, ja, also es gibt tausend Fragen, die man sich da stellen kann. Aber das aktiv zu hinterfragen und wirklich zu kommunizieren, bei uns ist dieses Thema wichtig, wir achten darauf. Man kann auch sagen, bei uns ist das eine Selbstverständlichkeit, aber da muss man letztendlich halt auch was dafür tun, dass das eben auch wirklich so ist. Also setzt das Thema aktiv auf die Agenda. Und als zweites, was ich mir wünschen würde, hört Leuten zu, die anders sind als ihr. Weil man häufig aus seiner eigenen Perspektive halt nicht so ohne weiteres rauskommt. Und das, was sich für mich schon völlig selbstverständlich anfühlt, das fühlt sich vielleicht für meine türkische Kollegin mit Kopftuch überhaupt nicht so selbstverständlich an. Und da wirklich aktiv loszugehen und einfach Fragen zu stellen, zuzuhören, nicht sofort in die Rechtfertigung zu kommen, finde ich aber gar nicht. Ja, aber bei uns ist das doch so und so. Und sondern das erstmal so hinzunehmen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es vielleicht für einen persönlich unangenehm ist, weil es kann ja bedeuten, dass ich als Führungskraft bestimmte Themen bisher einfach nicht ausreichend im Blick hatte, dass es im Prinzip ein Versäumnis von mir war. Ich glaube, das bringt uns wahnsinnig weiter. Und wenn das beides gegeben ist, dass man einmal sagt, ich setze das Thema aktiv auf die Agenda und ich höre den Menschen, die von Diskriminierung betroffen sein könnten, zu, dann hat man, glaube ich, das Allerwichtigste schon mal geleistet. Dann beginnt natürlich trotzdem die Arbeit zu sagen, ja, okay, wie kommen wir denn jetzt dahin, dass das dass es so wird, wie wir es uns wirklich vorstellen oder dass wir unsere eigenen Ziele erreichen. Aber ohne diesen Reflexions- und Erkenntnisprozess am Anfang kommt man da halt gar nicht erst hin.
Danke, das sind zwei total wichtige Punkte. Zum ersten Punkt hatte ich ein Riesen-Learning in den letzten Wochen, wo ich wirklich mehrfach gehört und dann auch ja, gespiegelt bekommen habe, dass dieses ganze Thema rund um Diversity, Inclusion, Belonging ist einfach kein Projekt, wo du sagst, okay, als Firmenchef oder Chefin, so das nehme ich jetzt mit auf die Agenda und mache dann ein Projekt und dann schauen wir, dann haben wir ein Budget und dann machen wir das ein halbes Jahr und dann widmen wir uns wieder den Digitalthemen und Innovationsprojekten und all den anderen Dingen, die wichtig sind, sondern dass es einfach fortlaufend ist und dass es ja da vor allen Dingen um die Kultur, um die Menschen, wie gehe ich mit Menschen umgeht und dass das nie abgeschlossen ist. Aber dieser Wandel im Kopf auch wirklich zu merken, okay, das ist nie ein abgeschlossenes Projekt, aber es ist vielleicht das wichtigste Projekt. Und das war auch eine Sache, die ich von der Feline gelernt habe, die wirklich gesagt hat, so ein Change-Projekt in Richtung Diversity mal zu durchlaufen und das kontinuierlich zu machen, ist vermutlich mit das wichtigste Transformationsprojekt überhaupt, was man in einer Organisation machen kann, weil es auf allen Ebenen stattfindet. Und wenn man sowas meistern kann, dann kann man jeden Change meistern. Und das fand ich einen sehr, sehr wertvollen Impuls.
Auf jeden Fall. Also, weil das zeigt auch, dass es geht halt wirklich ans Eingemachte bei diesen Themen. Es geht an die persönlichen Haltungen, Glaubenssätze, das Selbstbild, das da ganz stark in Frage gestellt werden kann. Und das ist halt nichts, was man von sich fernhalten kann. Ich glaube, das geht mit anderen Themen und Projekten. Mit anderen Themen und Projekten wesentlich einfacher, dass man sagt, okay, das ist jetzt halt, keine Ahnung, KPI XY-Thema sowieso, das hat aber vielleicht nicht so viel mit mir zu tun. Aber dieses Thema Gleichberechtigung und Diversität, das hat ganz viel immer mit uns selbst zu tun. Ja, und auch mit der Wahrnehmung von uns selbst und vielleicht auch teilweise unliebsamen Erkenntnissen. Und ich glaube, deshalb ist das auch so schwierig. Weil ganz häufig vor diesem Step, dass man sagt, okay, jetzt tritt halt so ein Wandel oder eine Veränderung in meiner Haltung und dann auch eine Veränderung im Verhalten ein, hat man halt diesen Erkenntnisprozess. Und der kann wehtun.
Ich würde gerne abschließend noch eine These mit dir diskutieren, die ich gerne noch ein bisschen besser verstehen würde. Ich habe nämlich jetzt mehrfach gehört, wenn es vor allen Dingen darum geht, hey, was ist eigentlich das Problem? So, worüber sprechen wir hier und wo kommt das Problem her? War eine Antwort, die ich ein paar Mal gehört habe, der Glaube an Meritokratie ist das Problem. Der Glaube daran, dass die in Top-Positionen sind, einfach da sind, weil sie mehr geleistet haben oder weil sie besonders leistungsstark sind. Und ich verstehe irgendwo beide Positionen, wenn jemand argumentiert und sagt, ja, aber ist es nicht irgendwo zu einem gewissen Ausmaß so, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen höher ist, wenn ich sage, ich investiere viel und ich arbeite hart, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ein bisschen weiterkomme und gleichzeitig gibt es aber dann natürlich auch die Position der strukturellen Diskriminierung, wo man so viel leisten kann, wie man will und man wird nie weiterkommen. So, kannst du mir da ein bisschen helfen, diese These noch besser zu verstehen oder zu verstehen, wo es einerseits legitim ist zu sagen, hey, so Leistung darf auch gewisse Resultate mit sich bringen und gleichzeitig müssen wir diesen Glauben an Meritokratie überkommen.
Ich kann es mal versuchen, dir dabei zu helfen und gleichzeitig mit dir drüber nachzudenken.
Also ich habe es selber nicht ganz gelöst bisher für mich, um das vielleicht noch nachzuschießen, weil, gut, jetzt komme ich aus dem Sportlerhintergrund und da ist es ein ganz anderer Kontext, aber da war das immer ganz klar so, hey, wer sich mehr reinhaut, wer mehr gibt, wer mehr Commitment hat, wer eine krassere Einstellung hat und wer einfach bereit ist, mehr Trainingsstunden zu investieren. Natürlich gibt es da ein paar andere Faktoren, die man mit berücksichtigen muss, aber der hat im Zweifel vermutlich den längeren Atem und hat eine höhere Chance weiterzukommen. Jetzt ist es in einem Geschäftskontext was ganz anderes. Aber für mich ist es, früher war es immer sehr naheliegend zu sagen, okay, ich leiste viel und dann darf ich auch gewisse Resultate ernten.
Das würde so gut wie jeder erstmal unterschreiben. Gleichzeitig glaube ich, dass dieser Glaube an die Meritokratie, so wie wir das hier in unserem System verstehen, in der Tat ein Mythos ist. Warum? Also weil sich mir tatsächlich, wenn wir wirklich auf das Beispiel Top-Positionen schauen und wir haben halt, sage ich mal grob, 90% Männer, oder sollte ich sagen 90% weiße Männer aus Westdeutschland mit irgendwie einem BWL- oder Ingenieursstudium, die halt diese Positionen erreichen. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es sozusagen so wenig qualifizierte Frauen geben sollte, die das auch schaffen könnten mit der entsprechenden Leistung, die dafür nötig ist. Ja, also dass man eine bestimmte Leistung bringen muss, um dahin zu kommen, ist, glaube ich, das würde jetzt auch niemand wirklich in Abrede stellen, aber dass das Gefälle so groß ist, das kann ich einfach nicht glauben. So, das ist so das Erste.
Und bin das ich auch voll ist, bei dir. Ja.
Ja, und das, also das kann nicht stimmen.
Ja.
Ja. Und das nächste ist, dass wenn wir darüber sprechen, welche Form von Arbeit, welche Form von Leistung wird denn überhaupt honoriert und wertgeschätzt und führt überhaupt dazu, dass du jetzt weiterkommst, jetzt mal im Sinne einer klassischen Karrierehierarchie gesprochen. Ja, meine Mutter ist Krankenschwester. Du hast gerade eben gesagt, investiere viel und arbeite hart, dann kommst du weiter. Ja. Alle Menschen, die aus einem Beruf in der Pflege oder im Gesundheitssystem kommen, die das jetzt gerade hören sollten. Ja. Also da wird definitiv extrem viel investiert und extrem hart gearbeitet, ohne dass sich das in irgendeiner Art im Fortkommen, sei es in der Hierarchie oder auch in finanzieller Natur, auszeichnen würde. Also die Frage ist halt auch, was honorieren wir denn überhaupt als Gesellschaft in einer solchen Meritokratie?
Ja.
So, und dann, also dann sehe ich halt auf der einen Seite sozusagen von vornherein die Maßstäbe. Also was wird überhaupt honoriert und wertgeschätzt? Welche Form der Arbeit, welche Form der Tätigkeiten? Das ist so das Erste, wo ich finde, da bröckelt das so ein bisschen. Und das andere ist halt diese Frage, wer kommt wirklich weiter? Und wenn man sieht, das alte Beispiel, wie ist zum Beispiel Care-Arbeit verteilt? Wer kümmert sich um Kinder, um Kindererziehung, nimmt Elternzeiten und so weiter? Und man sieht, dass das halt zum Beispiel eine Aufgabe ist, die mehrheitlich, also zur überwältigenden Mehrheit von Frauen geleistet wird, dann ist nicht mehr so verwunderlich, dass so viele sozusagen außen vor bleiben und eben nicht weiterkommen, obwohl ich aus eigener Erfahrung nicht sagen kann, dass da irgendwie weniger geleistet würde. Ja, da wird sehr viel geleistet und teilweise, glaube ich, auch viel mehr geleistet, als bei der einzig und alleinigen Konzentration auf meinen Fortschritt, auf mein Fortkommen, jetzt in der Hierarchie zum Beispiel. Und insofern sind halt, sage ich mal, die Voraussetzungen, um überhaupt in diesen, ich sag mal, Wettlauf eintreten zu können, um zum Beispiel so eine Top-Position, die sind so ungleich von vornherein verteilt, dass man da von der tatsächlichen Meritokratie im Sinne von, wer mehr leistet, kommt besser voran, gar nicht mehr sprechen kann. Also ganz im Gegenteil, es ist halt ein System, das so viele, es sind nicht nur Frauen, ja, das sind auch, es gibt ja auch Studien darüber, dass man mit ausländisch klingendem Namen keine Chance hat, dass man als Schwuler oder Lesbe in einer hohen Führungsposition genauso Angst hat, diskriminiert zu werden und so weiter. Also es sind einfach viele Gruppen, es sind mehr Gruppen, die ausgeschlossen sind, als die Chance haben, sich in diesem System durch Leistung überhaupt erst zu beweisen. Und deshalb funktioniert das nicht mit der Meritokratie. Ja, also ich sag mal, das könnte man halt dann sagen, wenn man sagt, die Bedingungen sind ungefähr gleich und dann, ja, möge der die bessere gewinnen. Ich glaube, da kann man da wieder drauf zurückkommen, aber die Voraussetzungen sind von vornherein so ungleich, dass dieses System gar nicht mehr darauf anwendbar ist.
Ich glaube, das ist auch der ganz entscheidende Punkt, wenn ich dir jetzt hier zuhöre. Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn wir sagen, okay, lass uns ein 100-Meter-Rennen machen. Wer als erstes ankommt, kriegt die Position und manche dürfen halt bei 85 Metern starten, während die anderen irgendwie bei Null starten und entsprechend nie früher ins Ziel kommen könnten.
Gibt's einen schönen Cartoon dazu, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da hast du auch einen Mann und eine Frau, die auf so einer Aschebahn nebeneinander sind. Und bei ihr steht die Waschmaschine und eine Wäscheleine und ein Kind sitzt auf der Bahn und bei ihm ist bahnfrei sozusagen. Also ich finde, das zeigt das ganz gut.
Isabel, ich sage vielen Dank. Wir werden all deine Initiativen, Panda, Employers for Equality, hier alles verlinken. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf alle weiteren Dinge, die wir zusammen machen. Und ja, sag erstmal alles Gute, alles Liebe. Ich hoffe, dass ihr hier beim Zuhören viel mitnehmen konntet und dass wir uns hier alle für dieses wichtige, große Thema weiter einsetzen. Danke, Isabel.
Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.